Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Jeder einzelne Grashalm in unserem Land arbeitet an dem Sieg der Ukraine. Die Gegenoffensive ist ja schon in vollem Gange.
Die Gegenoffensive ist auch auf diesem Kiewer Marktplatz in aller Munde. Die Hoffnung wächst tatsächlich, die russischen Truppen landesweit wieder zurückzudrängen, nachdem die ukrainische Armee zuletzt im Nordosten große Geländegewinne verzeichnen konnte. Wir wollen jetzt verstehen, wie war das möglich und was heißt das für den weiteren Kriegsverlauf? Ich bin André Zanto, hallo, und wir fragen zunächst nach in Moskau bei unserer Korrespondentin Marta Wilczynski. Hallo.
Hallo.
Man könnte ja denken, im Kreml, da steigt jetzt der Puls beträchtlich. Welche Reaktion beobachten Sie?
Naja, der Kreml gibt sich da nach außen recht gelassen. Es ist ja von offizieller Seite vom russischen Verteidigungsministerium letztlich als Umgruppierung deklariert worden, dieser Rückzug der russischen Armee. Und danach war das dann auch tatsächlich schon in den Medien kein allzu großes Thema mehr. Also seit Montag spätestens hörten wir eher wieder von Erfolgen, die die russische Armee in der Ukraine zu vermelden habe. Aber ja, unter der Oberfläche fing es schon am Wochenende an zu brodeln. Also da gab es tatsächlich Kritik angesichts dieses Rückzugs oder eben offiziell dieser Umgruppierung, sowohl an der militärischen Strategie als auch daran, wie das Ganze kommuniziert wurde, wie damit allgemein umgegangen wurde. Und es wurde dann dem Kremlsprecher auch die Frage gestellt, ob Wladimir Putin seiner militärischen Führung überhaupt noch vertraue. Und da hat tatsächlich der Kremlsprecher eher ausweichend reagiert. Er hat einfach nur gesagt, die militärische Spezialoperation geht weiter, sie wird weitergehen und man werde weiter versuchen, die Ziele, die man sich gesteckt hat, zu erreichen.
Es ist allerdings schon ein Wandel erkennbar, wenn man sich die Sprache anguckt. Wir haben hier gelesen in Deutschland, dass jetzt in Russland das Wort Krieg benutzt wird für diese in Anführungszeichen militärische Spezialoperation. Was ist da passiert und wer benutzt dieses Wort jetzt dort?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Entwicklung. Also es ist schon so, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Alltag über die Situation in der Ukraine, wie man das hier auch gerne umschreibend nennt, gesprochen hat, da fiel bei denen, die Klartext reden, immer das Wort Krieg. Also da hat es selten jemand militärische Spezialoperation genannt. Aber offiziell muss das so heißen. Also würde man öffentlich vorher von einem Krieg sprechen, kann das unter diesen neuen verschärften Zensurgesetzen sogar als eine Diskreditierung der russischen Armee gewertet werden und Bußgelder oder sogar hohe Haftstrafen nach sich ziehen, je nachdem, in welchem Rahmen dieser Begriff gefallen ist. Und ja, wir haben ihn jetzt gestern sogar in der Duma gehört von Politurgestein Gennadi Suganow, der eben davon sprach, dass die Spezialoperation sich in einen Krieg umgewandelt habe. Und da merkt man, er benutzt diese Begriffe nicht synonym, wie das die Leute so auf der Straße tun, dass sie eben sagen, das, was schon jetzt die ganze Zeit war, ist ein Krieg, sondern er spricht eher von einer Entwicklung und man müsse diese Entwicklung anerkennen und dementsprechend die Begrifflichkeiten anpassen. Und daran geknüpft sind dann aber auch Forderungen. Also Suganow sprach davon, dass man zum Beispiel auch eine Mobilmachung initiieren müsste. Und das ist in der Tat auch eine Diskussion, die zum Beispiel auch im russischen Staatsfernsehen mittlerweile geführt wird, in den Polit-Talkshows. Also da geht das mit diesen Kriegsbegriff ein bisschen durcheinander, aber auch da steht so eine Forderung der Mobilmachung im Raum. Und da muss man sich die Frage stellen, was steckt so dahinter? Weil natürlich ist es das staatliche Fernsehen, also da werden jetzt nicht Kritiker kommen, die ganz frei einfach von der Leber weg erzählen, sondern es ist schon eine Art kontrollierter Kritik. Nur ist es jetzt eine Ventilation einer Stimmung, die es ohnehin gibt? Ist es eher ein Austesten einer möglichen nächsten Eskalation. Also der Kreml hat schon reagiert, hat gesagt, eine Mobilmachung ist erst einmal nicht vorgesehen, weil in der Tat, um eine Mobilmachung, also auch wirklich Reservisten einzuberufen etc., müsste Russland offiziell den Krieg erklären. Und das ist ja etwas, worauf sich Putin bisher immer zurückgezogen hat, dass das, was in der Ukraine geschieht, eben kein Krieg ist, sondern eine militärische Spezialoperation, weil Krieg auch in der Bevölkerung eben nicht so viel Unterstützung erfahren würde.
Und es gibt jetzt auch durchaus öffentlich Kritik an Putin. Unter anderem gibt es da eine Petition und wir haben auch Lokalpolitiker aus St. Petersburg gestern gesehen, die da öffentlich im deutschen Fernsehen eben ihre Kritik äußern. Was steckt dahinter und wie wichtig ist das?
Also es gibt da tatsächlich mehrere Initiativen. Also es gibt einmal eine Petition, die Lokalpolitiker aus Moskau und St. Petersburg gestartet haben. Die hat mittlerweile einige Dutzend Unterschriften. Das liegt auch daran, weil die Initiatoren auch immer wirklich gegenchecken, ob das echte Personen sind, die da ihre Unterschrift leisten oder vielleicht Fake-Accounts. Und da geht es letztlich darum, einen Rücktritt Wladimir Putins zu erwirken, weil, so die Begründung in dieser Petition, seine Handlungen Russlands Zukunft und seinen Bürgern schaden würden. Also das ist die eine Initiative. Es gab allerdings auch noch mal ein direktes Rücktrittsgesuch von Moskauer Politikern, die Putin unter anderem auch vorgeworfen haben, eine Rhetorik der Intoleranz und Aggression durchzusetzen und Russland in die Zeit des Kalten Krieges zurückkatapultiert zu haben. Und dann gab es noch eine dritte Initiative, und zwar in St. Petersburg, da hat ein kleines Grüppchen von Oppositionellen sogar eine Initiative gestartet, Putin des Hochverrats anzuklagen. Diese Initiative ist mittlerweile aufgelöst worden und den Personen selber drohen auch bereits erste Bußgelder.
Das heißt, die Kritik an Putin und dieses Aufstehen gegen den Kurs, den die russische Führung eingeleitet hat, das ist eher ein Randphänomen und verändert nichts grundsätzlich an der Stimmung im Land?
Erst einmal das und dann sind es auch noch mal zwei unterschiedliche Dinge. Also diese ganzen Petitionen und Briefe und Rücktrittsforderungen, die wirklich an Putin adressiert sind, die kommen eher aus dem oppositionellen Lager. Und es ist erstaunlich, dass man jetzt wieder so viel hört, weil eigentlich durch diese Zensurgesetze ja die Opposition schon mehr oder weniger mundtot gemacht wurde. Es gibt ja auch keine Proteste mehr und so weiter. Das andere, wo die Leute jetzt ihren Unmut über den Rückzug der russischen Armee, eben diese deklarierte Umgruppierung äußern, das sind eher die Hardliner. Und das ist ja das Interessante, weil das eigentlich die kremlnahen Stimmen sind. Also da sind zum Teil wirklich Moderatoren des russischen Staatsfernsehens mit dabei, die ja mitverantwortlich sind für die Staatspropaganda, die da Kritik äußern. Aber die kritisieren eben nicht Putin. Die kritisieren die militärische Führung und fordern da personelle Konsequenzen, weil ihnen natürlich auch bewusst ist, in welchem Rahmen sie sich denn jetzt eigentlich sicher bewegen können. Und es ist spannend zu beobachten, wie Putin eben mit diesen Kritikern umgehen wird. Aber sowohl das eine als auch das andere sind dann doch in der großen Masse vereinzelte Stimmen. Wenn ich hier in Moskau zum Beispiel auf die Straße gehe, da spielt eigentlich das Thema Ukraine-Krieg überhaupt keine Rolle. Spricht man die Menschen an, dann gibt es die, die das unterstützen, die absolut dagegen sind. Aber im Großen und Ganzen schweigen die Leute. Man merkt einfach, dass viele einfach nur noch hoffen, dass das schnell vorbeigeht, auch die Unterstützer wie die Gegner, nur natürlich mit einem unterschiedlichen Ausgang. Und jeder konzentriert sich jetzt wieder eher auf das eigene Leben. Und insofern bewirken solche kleinen Verschiebungen noch nicht allzu viel in der grundsätzlichen Stimmung der Russinnen und Russen.
Sagt uns Marta Wilczynski aus dem Studio Moskau. Vielen Dank.
Gerne.
In der Ukraine dagegen gibt es eine Stimmungsverschiebung. Wie es dazu kam, jetzt durch das Vorrücken der ukrainischen Armee im Nordosten, das erzählte uns Palina Milling.
Es sind Aufnahmen, die in der Ukraine für Euphorie sorgen. Ukrainische Kämpfer reißen die russische Trikolore von Dorfmasten nieder und hissen die blau-gelbe Fahne. Hoch lebe die Ukraine, Ehre ihren Helden, schallt dabei. Videos zeigen, wie Bewohner die ukrainische Armee empfangen. Am Wegesrand winken sie Soldaten zu, klatschen Applaus. Einige fallen ihnen um den Hals und es gibt Freudentränen. Befreiung. Der zermürbende Krieg gegen die Ukraine dauert bald seit 7 Monaten an. Am 24. Februar wurde das Land aus der Luft, von der See und am Boden durch russische Angriffe erschüttert, im Norden, Osten und Süden. Erst Ende März zogen sich die russischen Einheiten aus dem Kiewer Umland zurück. Einige Ländereien im Norden und Nordosten der Ukraine wurden frei. Nach wochenlangen Bombardements und erbitterten Kämpfen fiel Mariupol an Russland. Die Frontlinie erstreckte sich nun über ca. 1300 Kilometer. Ein kräftezehrender Stellungskrieg folgte, Beschuss- und Raketenangriffe auf Städte und Dörfer. Ab etwa Mitte Juli setzten die ukrainischen Streitkräfte zu Schlägen auf Kommandostellen, Waffen- und Munitionsdepots auf besetztem Gelände an. Für das Gebiet Cherson im Süden wurde ein Vorrücken angekündigt, doch kaum angefangen geriet es ins Stocken. Erst jetzt, Anfang September, war das ukrainische Militär für eine aktive Gegenoffensive soweit, aber nicht in Cherson, sondern im Nordosten des Landes, im Gebiet Charkiw. Russische Truppen wurden davon offenbar regelrecht überrumpelt.
Ihre Verteidigung ist in sich zusammengefallen wie in einer Kaskade. Sie können nirgendwo Halt machen und wir kommen immer weiter voran, indem wir ihnen auf den Fersen sind,
erklärte Militäranalyst und ehemaliger Mitarbeiter des Generalstabs Oleg Schdanow im ukrainischen Fernsehen. Ein taktischer Schachzug, der sich auszahlt. Durch den Druck der Ukrainer in Cherson geriet das russische Kommando im August unter Zugzwang. Einige Einheiten wurden in den Süden verlegt, Militärfahrzeuge, Artillerie, Munition. Auch aus der Charkiwer Gegend, dort fehlen sie nun. Das weiß die ukrainische Armee und sie setzt zu einem Schlag an. Sie durchbricht die russische Verteidigungslinie unweit des Städtchens Balaklija, rund 90 Kilometer südöstlich von Charkiw. Die Ukrainer rücken schnell vor, scheren nach links und rechts aus, erobern Dutzende Siedlungen. Schon bald bringen sie Kupjansk wieder unter ihre Kontrolle, einen strategischen Eisenbahnknotenpunkt. Darüber transportierte Russland Waffen und Munition für seine Truppen. Es wirkt so, als seien russische Einheiten nun gezwungen, sich aus der Gegend hastig zurückzuziehen. Nach verschiedenen Schätzungen könnte es sich um 5.000 bis 7.000 Soldaten handeln. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky.
Die russische Armee führt das vor, was sie am besten zeigen kann, ihren Rücken. Und es ist für sie keine schlechte Wahl, die Flucht zu ergreifen.
Einige Tage nimmt das russische Verteidigungsministerium zur Lage im Gebiet Charkiw keine Stellung, bis Sprecher Igor Konaschenkov schließlich verkündet.
Um die angekündigten Ziele der militärischen Spezialoperation zur Befreiung des Donbass zu erreichen, wurde die Entscheidung getroffen, die russischen Truppen umzugruppieren. Sie sollen nun die Truppen in Richtung Donetsk verstärken. Zu diesem Zweck wurde die Gruppierung zurückgezogen und in die Volksrepublik Donetsk verlegt. Dabei wurde eine Reihe von Ablenkungs- und Vorführmanövern umgesetzt.
Nach gezielter Verlegung sieht es allerdings nicht aus. Ukrainische Soldaten finden zurückgelassene Waffenlager und intakte gegnerische Panzerfahrzeuge vor. Sie halten es in zahlreichen Videos fest. Angeblich sollen die Ukrainer auch viele russische Soldaten und Offiziere gefangen genommen haben, doch diese Behauptung lässt sich bislang nicht verlässlich überprüfen. Nach etwas mehr als einer Woche gibt die Ukraine offiziell an, mehr als 6.000 Quadratkilometer im Gebiet Charkiw zurückerobert zu haben. Das ist ein Areal fast 7-mal so groß wie die Fläche Berlins. Auf Bildern, die ukrainische Soldaten in sozialen Medien veröffentlichen, ist zu sehen, dass viele Ortschaften stark zerstört sind. Darunter auch die Stadt Izium. Nach wochenlangen Kämpfen war sie Anfang April an die russischen Truppen gefallen. Während der Besatzung wurden laut der Stadtverwaltung 80% der Infrastruktur zerstört. Etwa ein Viertel der rund 45.000 Bewohner sei immer noch in Izium, sagte Maxim Strelnikov, Abgeordneter des Stadtrates. Er erhob schwere Vorwürfe gegen russische Einheiten.
Nach den Informationen, die uns zurzeit vorliegen, sind nicht weniger als 1.000 Einwohner infolge der Kampfhandlungen gestorben. Wir schätzen jedoch, dass leider noch mehr Menschen zu Schaden gekommen sind, weil sie die notwendige medizinische Hilfe nicht bekommen konnten. Weil russische Besatzer noch im März alle Gesundheitseinrichtungen in Izium zerstört hatten. Der Zugang zu Medikamenten war eingeschränkt.
Doch so rasch wie im Nordosten geht es zum Beispiel im Süden nicht voran. Militärexperte Oleg Schdanow gegenüber ukrainischen Medien.
Wir verfügen nicht über derartig riesige Reserven, um solche Gegenoffensiven in alle oder in die meisten Richtungen zu starten. In Richtung Cherson ist unsere Methode, deren Gruppierung langsam zu ersticken, so würde ich es nennen.
Es geht um russische Truppen links des Flusses Dnipro. Sie sitzen dort offenbar in der Falle. Denn die Ukrainer haben sämtliche Brücken und Überfahrten zerstört, behaupten, Verkehrsachsen unter Feuerkontrolle zu halten. Für mehrere tausend russische Soldaten scheint weder Rückzug noch Waffennachschub möglich. Große Geländegewinne sind Ukrainern dort jedoch bisher nicht gelungen. Natalia Huminyuk, Sprecherin des ukrainischen Militärs im Süden, zeigte sich trotzdem zuversichtlich.
Unsere Erfolge sind im Laufe der vergangenen beiden Wochen ziemlich überzeugend. An verschiedenen Abschnitten sind wir von 4 bis zu einigen Dutzend Kilometer vorgerückt. Wir haben etwa 500 Quadratkilometer Fläche befreit.
Huminyuk ergänzte, 5 weitere Siedlungen im Gebiet Cherson seien neulich unter ukrainische Kontrolle gebracht worden. Aus der Sicht von Militäranalyst Oleg Zhdanov wird die Gegenoffensive noch lange dauern, mit wechselnden Erfolgen.
Es wird sprunghaft sein. Wir haben aktuell ein relativ großes Gelände befreit. Man muss irgendwann Stopp machen und die Stellungen festigen, weil wir die Kräfte neu gruppieren müssen, um das Territorium im Falle eines russischen Gegenschlags zu verteidigen. Denn das russische Militär wird mit aller Kraft versuchen, zurückzuschlagen.
Nach ukrainischen Angaben hat Russland kürzlich einen massiven Angriff auf die Stromversorgung verübt. Mehrere Großstädte, darunter auch Charkiw, waren betroffen. Präsident Volodymyr Zelensky sah darin eine Reaktion Russlands auf seine eigenen Verluste im Nordosten der Ukraine. Wie es aussieht, hält das die Gegenoffensive nicht auf. Die ukrainische Armee könnte bald mit der Rückeroberung des Gebiets Luhansk beginnen, so äußerte sich zumindest der dortige Gouverneur. Er rechnet mit einem Widerstand der russischen Seite und Gefechten. Die Kämpfe könnten auch 2023 noch weitergehen, schrieb der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Valery Saluzhny kürzlich in einem ausführlichen Artikel. Ziel sei es, die Ukraine vollständig zu befreien, inklusive der Krim. Die Russische Föderation wurde im Artikel ein blutrünstiges Raubtier genannt und es hieß, die Weltgeschichte werde es keinem Land verzeihen, wenn es sich damit einlässt.
Mit Geschichte kennt sich Phillips O'Brien sehr gut aus, genauer gesagt mit Militärgeschichte. Er ist Professor für strategische Studien an der britischen St. Andrews Universität, forscht und schreibt Bücher über Kriegsführung und verfolgt das Geschehen in der Ukraine sehr, sehr intensiv. Ich konnte ihn am Telefon sprechen und wollte zunächst wissen von Phillips O'Brien, wie überraschend er die Entwicklung der letzten Tage fand.
Well, I mean, we've been actually heading this way for a long time. It's just a lot of people were fooled by.
Wir haben diese Entwicklung schon eine lange Zeit. Einige Leute sind einfach auf die russische Armee reingefallen und dachten, die sei besser, als sie eigentlich ist. Aber der Krieg läuft seit Monaten in diese Richtung. Russland musste schwere Verluste verkraften. Sie hatten sehr kleine Landgewinne, verbunden mit hohen Kosten, die ganze Zeit im Donbass. Und die Ukraine bekommt immer bessere Systeme, bildet die Soldaten besser aus, kämpft klüger. Und auf der russischen Seite passiert das Gegenteil, sie wird schwächer. Die Entwicklung erscheint nun als plötzlich, aber sie basiert auf den Aktivitäten der letzten 3 Monate.
Wie wichtig sind die Waffen aus den USA, dem Vereinigten Königreich und den EU-Staaten?
Well, certainly they were very important in creating the conditions for this counterattack.
Sicherlich sind die sehr wichtig, um die Voraussetzungen zu schaffen für diese Gegenoffensive. Besonders die Mehrfachraketenwerfer HIMARS aus den USA und andere Langstreckenwaffen, mit denen die Ukrainer viel Logistik der Russen zerstört haben, im Donbass und im Süden, in Cherson. Wir sollten die Bedeutung dieser Angriffe nicht unterschätzen. Sie verringerten den russischen Beschuss beträchtlich und wirkten sich negativ auf die Moral der russischen Soldaten aus. Und sie verschafften der ukrainischen Seite Zeit zum Atmen, um ihre Armee aufzubauen. Ich denke auch, dass die HARM-Missiles, also die Raketen, die feindliche Radarsysteme zerstören und erst kürzlich aus den USA kamen, eine sehr große Rolle gespielt haben, um die russische Luftverteidigung zu schwächen. Diese Waffensysteme machen einen großen Unterschied. Man kann es auch sehen. Die Ukrainer sind jetzt besser bewaffnet. Die Hilfe der NATO-Länder ist also wichtig. Aber die NATO kämpft ja nicht. Das müssen die Ukrainer machen. Und sie haben es getan.
Bei diesen Kämpfen sollen mindestens 9000 Militärangehörige auf ukrainischer Seite gefallen sein, hat kürzlich der ukrainische Oberbefehlshaber gesagt in Kiew. Auf der russischen Seite sollen es viel, viel mehr sein, sagt die Ukraine. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ich war immer der Meinung, dass die Ukrainer nicht viel übertreiben. Ich sage nicht, dass ihre Zahlen genau stimmen, aber die ukrainische Regierung spricht von rund 50.000 getöteten russischen Soldaten. Das ist vermutlich nicht so weit weg von der Realität. Wenn wir über Getötete und Verwundete sprechen, sind es vermutlich zwischen 100.000 und 150.000 Russen. Das ist aber schwer zu bestimmen. Es gibt neben der russischen Armee viele lokale Milizen. Es gibt die Wagner-Söldner. Und alle Verluste zu überblicken ist schwer, aber ich denke, sie sind groß. Russland erreicht bald die Zahl der Getöteten, die die USA im gesamten Vietnamkrieg hatten.
Ist das der Anfang einer neuen Phase im Krieg? Geht es jetzt nur noch in eine Richtung?
Es wird sehr schwierig für die Russen zurückzukommen und dort wieder viele Truppen zu stationieren. In Kharkiv haben sie nur eine Linie gehalten. Keine Verteidigungspositionen dahinter und nur sehr wenige in der Region. Und als die Ukrainer einmal diese Linie durchbrochen hatten, hat man gesehen, dass die Russen zu wenige Truppen hatten, um ihre Linie zu halten. Und wenn sie nicht mehr Soldaten dorthin senden, sehr schnell, mit guter Ausrüstung, wird das so weitergehen.
Herr O'Brien, Sie sitzen ja im Vereinigten Königreich, forschen an der Universität von St. Andrews. Worauf gründen Sie Ihre Einschätzung?
Ich spreche mit ukrainischen Quellen. Und das ist ja nichts Aufregendes. Es ist sogar leicht zu sehen mit den Open-Source-Intelligent-Tools im Internet. Man kann sehen, wo die Kämpfe sind, wo die Frontlinien sind und sich verändern. Viel von diesem Material ist weitgehend frei zugänglich. Überraschend frei zugänglich. So einen Krieg wie diesen hat es noch nicht gegeben. Ich habe auch Leute in der Ukraine, mit denen ich rede und denen ich vertraue und die mir interessante Informationen geben.
Sie haben Bücher über den Ersten und Zweiten Weltkrieg geschrieben. Sehen Sie da Parallelen zum heutigen Kriegsverlauf in der Ukraine?
Sicherlich, die Forschung, die ich zuvor betrieben habe, die war sehr hilfreich, um das zu verstehen. Ich habe eine andere Sicht auf Kriege als viele andere. Ich gucke nicht auf Schlachten, weil die nicht besonders wichtig sind. Ich denke, der Krieg ist ein Prozess des Aufbauens von eigenen Kräften und der Zerstörung von anderen Kräften. Es geht also nicht so viel darum, wer ein Scharmützel auf dem Boden gewinnt, sondern was du tust, um die gegnerische Seite zu schwächen und dich zu stärken. Und wird deine Seite über den Zeitverlauf stärker? Auf dieselbe Art und Weise schaue ich auch auf den Zweiten Weltkrieg und bewerte das Geschehen. Deswegen ist es auch egal, ob Russland eine Stadt im Donbass einnimmt unter großen Verlusten. Das wird ihnen nicht helfen. Es ist eine andere Sicht auf den Krieg, als vielleicht viele andere haben.
Was denken Sie, wie lange wird der Krieg noch gehen?
Wenn Russland nicht mobil macht, wird es das nächste Jahr nicht durchkämpfen können. Wenn Russland einen langen Krieg will, muss es die Leute einziehen. Die jungen Leute aus St. Petersburg, Moskau, diejenigen, die sie nicht mobilisieren wollten, denen sie keine Angst machen wollten. Die müssen sie in die Armee schicken, ausbilden und in den Kampf schicken. Wenn nicht, werden Russland irgendwann im nächsten Jahr die Soldaten ausgehen.
Das meint Phillips O'Brien, Militärhistoriker von der britischen St. Andrews Universität. Vielen Dank.
Thank you.
Und hier geht's in der nächsten Folge der Weltzeit weiter mit einem Blick auf Argentinien, 40 Jahre nach dem Falklandkrieg und der Frage, warum die argentinische Regierung auch weiterhin ihre Ansprüche anmeldet auf diese Inselgruppe vor der eigenen Küste, die ja zum Vereinigten Königreich gehört. Ich bin André Zanto, bis bald.